Deutschlandfunk.
Das Feature.
Der Schiffsfriedhof von Gadani, 50 Kilometer nordöstlich der pakistanischen Industriestadt Karachi am Arabischen Meer. Eine von drei Gegenden in Südasien, wo Ozeanriesen auf den Strand aufgesetzt und dann von Arbeitern zerlegt werden.
Hallo.
Am Rande des Geländes steht eine Holzhütte. Darauf flattert eine zerfetzte rote Fahne. Sand dringt durch die Ritzen ins Innere. Dort sitzen einige Aktivisten, lesen Zeitung, telefonieren, diskutieren. Nasir Mansour berichtet mir von einem wilden Streik am Strand.
So in 2009, they organized a big strike over here. So all the 15,000 workers were on a strike. All.
2009 hatten sie hier einen großen Streik organisiert. Alle 15.000 Arbeiter waren im Streik. Alle. Es sind 11 Kilometer, 154 Werften gibt es. Es ging um Löhne, Sicherheit und Gesundheit. Außerdem um Trinkwasser und Essen. Das waren die Probleme. Es kam zu Verhandlungen. Und die Unternehmer erhöhten die Löhne um 40% und versprachen, mehr für Gesundheit, Sicherheit und einige andere Dinge zu tun.
Im Gegenwind. Der weltweite Kampf um Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Ein Feature von Kaspar Domen.
Nach diesem wilden Streik, sagt Mansour, beschlossen Arbeiter die Gründung einer Gewerkschaft.
Sie können nicht Tag für Tag gegen die Schiffseigentümer kämpfen, es sei denn, sie gründen eine Gewerkschaft. Also bildeten sie eine Gewerkschaft.
Den Unternehmern seien sie natürlich ein Dorn im Auge gewesen.
Die Unternehmer organisierten sich ebenfalls. Sie bestachen die Arbeitsbehörde. Sie zahlten den Behörden 4 Millionen Rupien und sie zerstörten die Gewerkschaft.
Die Beamten strichen die Gewerkschaft aus dem Register, erzählen Mansour und seine Mitstreiter von der National Trade Union Federation. Die Beamten hätten ihnen gegenüber keinen Hehl daraus gemacht, dass sie geschmiert worden waren.
Everybody in the Labor Department.
Jeder in der Arbeitsbehörde hat offen darüber gesprochen, was passierte. Es habe großen Druck von der Regierung, dem Militär und der Verwaltung gegeben, der Gewerkschaft die Genehmigung zu entziehen.
Die Niederlage einer kleinen Gewerkschaft. Doch Niederlagen häufen sich bei Gewerkschaften. Überall.
Von den weltweit 2,9 Milliarden Arbeitern und Angestellten sind nur 200 Millionen in einer freien Gewerkschaft organisiert. 7 von 100.
Gewerkschaften sind nicht nur in Ländern schwach, in denen Unternehmer sie mit Hilfe von Diktatoren unterdrücken. Sie verlieren auch in alten Demokratien an Zugkraft.
In den Industrieländern sind 17 von 100 Beschäftigten organisiert. 1999 waren es noch 21 von 100 Beschäftigten. Der Machtverlust der Gewerkschaften ist laut Ökonomen des Internationalen Währungsfonds mitverantwortlich für die zunehmende Einkommenskluft zwischen Normalverdienern einerseits und Spitzenmanagern und Aktionären andererseits.
Warum erodiert die Macht von Gewerkschaften? Welche Folgen hat dies für Beschäftigte? Wie beurteilen Gewerkschafter vor Ort ihre Lage? Auf der Suche nach Antworten habe ich drei Gewerkschafter in drei Ländern besucht.
Wir haben uns die ersten 3 Monate selbst als Gewerkschaftsgeister bezeichnet, weil wir uns so gefühlt haben.
Heiner Reimann ist ein Stratege. Er hat sich an das schwierige Unterfangen gewagt, Beschäftigte des US-Konzerns Amazon in Deutschland zu organisieren.
Es gibt keine Schwangerschaftstests, keine Kinderarbeit, weniger gesundheitsgefährdende Arbeiten. Also gibt es Verbesserungen. Aber in 2 Punkten hat sich nichts getan. Die Gehälter sind weiter sehr niedrig und es gibt eine anhaltend gewerkschaftsfeindliche Politik der Unternehmen.
In El Salvador habe ich den umsichtigen Sergio Chavez kennengelernt. Er musste als junger Mann wegen seiner Gewerkschaftstätigkeit aus El Salvador fliehen. Seit seiner Rückkehr deckt er dort Missstände in den Fabriken auf. Und in Pakistan habe ich Nasir Mansour getroffen, der weiter für bessere Arbeitsbedingungen kämpft, trotz heftigem Gegenwind für Menschen, die sich in dem Land gewerkschaftlich organisieren wollen.
Wir gingen zum Gericht und sagten, es seien Gewerkschafter und es gehe um einen Arbeitskonflikt. Der könne nicht unter dem Antiterrorgesetz verhandelt werden.
Wer für Arbeitsrechte eintritt, riskiert vielerorts auf der Welt etwas. In fast jedem zweiten Land droht ihm willkürliche Verhaftung.
In 6 von 10 Ländern gibt es keine Tarifverhandlungen und in 7 von 10 Ländern sind Streiks verboten. Zu den 10 Ländern mit den meisten Verletzungen von Arbeitsrechten zählen Saudi-Arabien, Kolumbien und Pakistan.
Um mir zu zeigen, wie wenig ein Arbeiter in Pakistan zählt, wollte mir Mansour unbedingt den Alltag der mehr als 10.000 Arbeiter zeigen, die am Strand von Gadani Frachtschiffe zerlegen. Am Morgen waren wir in Karachis Verkehrschaos losgefahren. Mansour hatte einige Vorkehrungen getroffen, weil ausländische Besucher in Gadani unerwünscht sind. Erst wenige Tage vorher hatten Polizisten an den Kontrollposten ihm mit 2 Gewerkschaftern aus Korea und Japan die Durchfahrt versperrt. Das dürften sie eigentlich gar nicht, aber die Polizisten bekämen von den Entsorgungsunternehmern Geld zugesteckt, um den Besuch unerwünschter Leute zu verhindern, erzählt mir Mansour. Wir steigen deswegen schon auf halber Strecke aus seinem in einen anderen Wagen um. Ein Modell, mit dem sonst hier in der Gegend nur Geschäftsleute unterwegs sind. Ein Kollege hat den Wagen organisiert, Seiten- und Rückfenster verhängt. Es geht durch die Wüstenlandschaft der Provinz Belutschistan, an der Grenze zum Iran. Wir fahren unbehelligt an den Polizeiposten vorbei. Unsere Anspannung weicht. Ein Kamel wandert einsam umher, dann taucht hinter Sanddünen der Umriss eines Frachtschiffes auf, zum Greifen nah. Ein Schiff in der Wüste. Wenig später stehen wir inmitten von Schrottbergen.
There's asbestos, so there's coming, so it will be harmful.
Sehr gefährlich. Es gibt Asbest. Eine Menge der Leute hier haben Lungenprobleme. Es gibt keine Vorsichtsmaßnahmen, wie mit gefährlichen Gasen oder Substanzen wie Asbest umzugehen ist.
Asbestos.
Mansour umarmt staub- und ölverschmierte Arbeiter. Sie kennen sich seit dem großen Streik. Offen schildern die Arbeiter die Gefahren und das monotone Leben im Takt der Arbeit. 7 Tage die Woche arbeiten sie. Von montags bis samstags 12 Stunden, sonntags 6 Stunden.
So you see, we are talking about the worst situation in a textile. But here is a more worse.
Wir haben über die schlimme Situation in der Textilindustrie gesprochen. Hier ist es noch viel schlimmer.
Naseb Ghul schlägt sich hier seit 30 Jahren als Tagelöhner durch. Seine Familie besteht aus 11 Personen. Sie hausen in 3 Hütten, die er selbst gebaut hat, aus alten Holzplanken und Resopal, alles aus dem Abbau von Kajüten. Aufgereiht stehen in einer Ecke rote, gelbe, blaue und grüne Plastikkanister von Schiffen. Die Familie holt früh morgens mit diesen Gefäßen Wasser am Brunnen. Ein Lächeln huscht über Ghuls zerfurchtes Gesicht, als er von dem Streik erzählt. Der Streik habe den Unternehmern Respekt abgenötigt, sagt er. Allerdings sei die Polizei hart vorgegangen. Ghul wurde verhaftet. Er konnte das Gefängnis nach einem Tag verlassen, andere blieben 17 Tage inhaftiert, einer sogar 4 Monate. Manche Arbeiter auf dem Schrottplatz schützen sich mit einem um den Kopf geschlungenen Tuch vor dem Staub, dem Sand und der sengenden Sonne. Etwas bei uns Selbstverständliches fehlt. Es gibt keine Helme, keine Sicherheitsschuhe und Schutzbrillen nur für die Schweißer. Sie dürften sich nicht einmal selbst einen Helm kaufen, erzählt Gul, weil sie dann angeblich langsamer arbeiten würden. Er zieht seine kleine weiße Gebetsmütze vom Kopf. Er scheitelt mit der Hand sein schlohweißes Haar und zeigt mir eine Narbe auf dem Schädel. Bei der Arbeit war ihm ein Stück Eisen auf den Kopf gefallen. Mansour übersetzt.
Er hatte eine Verletzung am Kopf. Sonst war er okay. Die Wunde wurde mit 7 Stichen genäht. Und als Gul nach 3 Tagen wieder auf den Beinen war, warf die Werft ihn raus.
Einen Arbeitsvertrag, der Rechte garantieren könnte, hat hier niemand. Andere hatten weniger Glück als Gul. Mansour geht in die Hütte der Gewerkschaft zurück, eröffnet die Schublade eines verstaubten Holztisches und nimmt einen Schnellhefter mit Unfallberichten heraus.
On 15th of October 2011, on yard number 66, one worker, Mediason,
am 15. Oktober 2011, auf dem Abschnitt Nummer 66, stürzte ein Arbeiter, Mehdi Azan, am Abend vom Schiff herab. Um diese Zeit war es dunkel, sodass der Körper erst am nächsten Tag geborgen wurde. Der Arzt erklärte ihn für tot. Er berichtet, dass die rechte Schulter gebrochen und das rechte Auge völlig zerstört war. Und am 8. Dezember, Abschnitt 60, fiel einem Schweißer, Mahi Houdi, eine große Platte auf den Kopf und er starb vor Ort. Sein Kopf war zerschmettert.
Berüchtigt für die unerträglichen Arbeitsbedingungen sind die Textilfabriken in Entwicklungsländern, wo für Hungerlöhne für den reichen Westen gearbeitet wird. Ich möchte einen Eindruck von der Textilfabrik Uma Garments in Karachi gewinnen. Ein Gewerkschafter kann einem Journalisten hier keinen Zutritt verschaffen. Mein Türöffner ist Kawaya Murtasa Mashukula, dessen Firma Synergies Worldwide zwischen Fabrikanten in Pakistan und Modefirmen und Händlern aus dem Westen Aufträge vermittelt. Im Tross gibt es eine Fabrikführung. 700 Männer und Frauen arbeiten hier. Der Chef heißt Khalid Ur-Rehman Bhatt.
We are Ecotex Class 1 certified, means we can do the baby garments also. We got BCSI.
Wir sind zertifiziert nach Ecotex Klasse 1. Was bedeutet, wir können auch Babykleidung produzieren. Wir haben das Zertifikat BSCI.
BSCI steht für Business Social Compliance Initiative. Den Standard haben Unternehmen aus Europa vor Jahren freiwillig entwickelt.
Every month we are having some audit going on.
Jeden Monat haben wir irgendeine Auditfirma hier, von dem einen oder anderen Kunden.
Ich will wissen, ob es in der Fabrik eine Gewerkschaft gibt.
We have normally not the trade union inside.
Wir haben keine Gewerkschaft hier drinnen.
Natürlich dürften die Arbeiter selbst entscheiden, ob sie eine Gewerkschaft gründen wollten oder ein Arbeiterkomitee, behauptet ein Manager. Der Fabrikbesitzer, ein hemdsärmeliger Typ mit tiefen Augenringen, korrigiert ihn sofort.
Ein Betriebsrat setzt sich aus Personen aus der Fabrik zusammen. Gewerkschaften kommen von außen, das ist gefährlich. Wir erziehen unsere Leute und sagen ihnen, dass sie einen Betriebsrat gründen sollen. Das ist uns lieber. Dann mischt sich niemand von außen ein.
Vereinigungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Als der Textilarbeiter Khan Sarin dieses Recht wahrnahm, wurde er gemeinsam mit 11 anderen Arbeitern verhaftet und angeklagt als Terrorist. Mansour hat den 12 Arbeitern geholfen, ihnen einen Anwalt organisiert, mit Erfolg. Wenige Wochen nach dem Freispruch sitzt Sarin in dem Büro des Gewerkschafters. Der Raum ist ziemlich schmucklos, bis auf eine kleine Büste von Karl Marx. Sarin hat in seinen 38 Lebensjahren in 50 Fabriken gearbeitet, schätzt er. Die Ignoranz des Fabrikanten gegenüber Unfällen hat ihn wütend gemacht. Niemand sei entschädigt worden, wenn er sich bei der Arbeit einen Finger oder eine Hand abgeschnitten habe, berichten mir die beiden.
Nobody can pay to them.
Haufenweise Überstunden, verdrecktes Trinkwasser, schreiende Vorarbeiter und niedrige Löhne kamen hinzu. Arbeiter gründeten zum eigenen Schutz eine Gewerkschaft. Doch bald gab es Gegenwind.
When they put a pressure, they also call all the union leaders in the governor house.
Er und die anderen Anführer der Gewerkschaft seien in das Haus des Gouverneurs der Provinz von Sindh bestellt worden, erzählt Sarin. Fabrikant und Beamte hätten sie gemeinsam unter Druck gesetzt. Sie sollten die Gewerkschaft verlassen und verschwinden. Andernfalls würde ein Exempel statuiert. Als die Gewerkschafter nicht nachgaben, machten die Behörden ihre Drohung ernst. Sie verhafteten die 12 Arbeiterführer. 6 landeten für 55 Tage im Gefängnis zwischen Mördern und Mitgliedern der Taliban. Die Männer seien sehr verstört gewesen, weil sie wie gewöhnliche Kriminelle behandelt wurden, übersetzt mir Nasir die Worte von Zahir.
Eine Sache möchte ich gerne noch hinzufügen. Als die Gewerkschafter im Gefängnis saßen, wurden sie von Fundamentalisten angesprochen, von Taliban. Die sagten zu den Arbeitern, sie sollten nicht auf diesem Wege weitermachen, sondern sich ihnen anschließen. Sie würden einfach einige Anrufe machen und ihre Probleme lösen. Darauf haben die Arbeiter uns kontaktiert. Wir sagten, nein, wir sind Gewerkschafter. Wir wollen mit legalen Mitteln kämpfen.
Die 12 Männer sind zwar wieder frei, finden aber keine Arbeit mehr. Die Fabriken schicken sie weg. Wer sich in Pakistan gewerkschaftlich organisiert, landet schnell auf einer schwarzen Liste. Es ist ein offenes Geheimnis. Sonntagnachmittag in Karachi auf der Straße zum Meer. Es herrscht reger Ausflugsverkehr. Der Ballungsraum Karachi ist etwa so groß wie das Saarland. Über die Einwohnerzahl gibt es keine gesicherten Angaben. 20 bis 25 Millionen sollen es sein. Nasir steuert seinen kleinen Wagen ruhig mit einer Hand durch die Stadt, während er mit der anderen immer wieder telefoniert und mir zwischendurch die Arbeitsbedingungen erklärt.
So, more than 90% factories.
In mehr als 90% der Fabriken und im Textilsektor sogar in mehr als 95% haben Arbeiter keine schriftlichen Arbeitsverträge. Und sie bekommen auch keine schriftliche Lohnabrechnung. Sie bekommen das Geld bar auf die Hand ausgezahlt, ohne irgendeine Berechnung. Das macht das Management, damit die Arbeiter ihre Verbindung zu der Fabrik nicht beweisen können.
Arbeiter können ohne Vertrag kaum Lohn oder Entschädigung einklagen. Eine rechtsstaatliche, gesetzliche Absicherung von Arbeitsverhältnissen gibt es nicht.
Wenn die Arbeiter keinen Arbeitsvertrag haben, können sie keine Gewerkschaft gründen. Dann haben sie dazu kein Recht.
Nasir Mansour macht für mich einen Termin mit Karamat Ali aus, der vor mehr als 30 Jahren ein Institut für Arbeiterbildung namens Pilair gegründet hatte. An der Wand der Bibliothek hängt ein Plakat gegen Atomenergie. Im Regal stehen Bücher über die industrielle Revolution, die Gewerkschaftsbewegung und die Gesamtausgabe der Werke von Karl Marx. Karamat Ali gilt als einer der wenigen linken Intellektuellen im Land. Mit seinen weißen Haaren, seinem gütigen Gesichtsausdruck und seiner warmen Stimme wirkt er auf mich ein bisschen wie ein Priester. Er hat den Niedergang der Gewerkschaften in Pakistan erlebt.
I think not more than 10% of the total workforce has actually unhindered right to form unions.
Ich glaube, dass heute nicht mehr als 10% aller Beschäftigten das uneingeschränkte Recht haben, eine Gewerkschaft zu gründen. Wir hatten beispielsweise 1977, 78 einen gewerkschaftlichen Organisationsgrad von 10 bis 15%. Heute liegt er bei nur noch 1%. Früher konnten wir Gewerkschaften nach unserer Wahl formen. In einem lokalen Betrieb, einem Sektor, in einer Stadt oder in einer Branche wie bei euch in Deutschland. Wir haben diese Möglichkeit heute nicht. Heute kann man eine Gewerkschaft einzig und allein in einem einzelnen Unternehmen bilden.
Es gibt mehr als 8000 Gewerkschaften in Pakistan.
Fast alle sind winzig und machtlos. Die herrschende Schicht sei sich trotz aller Differenzen in einem Punkt einig, sagt Ali.
So they have to keep the workers unorganized and depoliticized.
Dass die Arbeiter unorganisiert und absolut unpolitisch zu halten sind. Das ist eine sehr bewusste Strategie, und zwar eine Strategie des Staates, nicht einer einzelnen Regierung oder eines Teils der führenden Eliten. Das ist eine Art grundsätzliche Strategie.
San Salvador, die Hauptstadt von El Salvador, dem kleinsten und am dichtesten bevölkerten Land Zentralamerikas. In einem etwas ruhigeren Viertel liegt das Büro von Sergio Chavez. Es ist in einem kleinen Raum untergebracht. Gemeinsam mit Sonja Lara, einer ehemaligen Näherin, betreibt er das Institut Equipo de Investigación Laboral. Sie untersuchen die Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Auftraggeber sind ausländische Nichtregierungsorganisationen oder Gewerkschaften. Ein Plakat aus dem Frederiksborg-Museum erinnert Chavez an seine friedliche Zeit in Dänemark. Anfang der 80er Jahre hatte er dort politisches Asyl erhalten. Als Chavez mit seinem Studium fertig war, bekam er eine Stelle bei einer Telekommunikationsfirma.
Damals gründeten wir eine Gewerkschaft, bei der alle Beschäftigte aus allen Bereichen mitgemacht haben, ob Techniker oder Servicekräfte. Es ist uns gelungen, eine sehr, sehr starke Gewerkschaft zu gründen.
In einem öffentlichen Unternehmen ging das. Doch bald gab es Gegenwind. Das Militär in El Salvador putschte sich 1979 an die Macht. Chavez' Arbeitgeber entpuppte sich als geheimes Spionagezentrum der Armee.
Radio Venceremos. Hasta Honduras. Un saludo.
Die von den USA massiv unterstützte Militärjunta stürzte das Land 1981 in einen offenen Bürgerkrieg, dem mehr als 70.000 Menschen zum Opfer fielen. Rechte Todesschwadrone gingen gegen Oppositionelle vor, darunter viele Gewerkschafter. Zeitweise ermordeten rechte Paramilitärs im Schnitt 4 Gewerkschafter täglich. Seine Genossen aus der Befreiungsbewegung FMLN warnten Chavez, er werde vom Geheimdienst beobachtet.
Ich habe für eine Vereinigung der FMLN gearbeitet. Sie haben mir gesagt, dass meine Situation unhaltbar sei, weil das Militär ausgewählte Leute verfolgt habe. Sie sagten mir, ich hätte 2 Optionen, entweder in die Berge zu gehen oder ins Ausland.
US-Firmen entdeckten damals in den 1980er Jahren Mittelamerika als billige Werkbank für die Produktion von Textilien.
Chavez hat in seinem Archiv gekramt und zu unserem Treffen alte Werbebroschüren mitgebracht, mit denen Firmen angelockt werden sollten. Die Rede ist von einer fiktiven Näherin.
Die Rede ist von Rosa Martinez. Sie sei qualifiziert, vertrauenswürdig und sehr fleißig und arbeite für einen Stundenlohn von 57 US-Cent. Da das noch zu teuer erschien, habe man einige Monate später neue Berechnungen angestellt. Nun konnte man die Näherin für 33 US-Cent anstellen.
Dank niedriger Löhne läuft das Geschäft bis heute gut. 80.000 Menschen arbeiten in Textilfabriken. Schichtwechsel in einer Fabrik an einer Ausfallstraße der Hauptstadt. Hunderte Menschen strömen aus dem ummauerten Fabrikgelände. Sie wirken müde. Busse halten vor dem Werk, die Helfer der Fahrer schreien laut das Fahrziel. Eine Arbeiterin erzählt uns, sie verdiene gerade mal den Mindestlohn von $210.
Hacemos cosas extras. Por ejemplo, a mí me gusta bastante el negocio. Los fines de semana hago qué, pasteles, empanadas, enchiladas para vender.
Sie müssen noch nebenher arbeiten, verkaufe am Wochenende Kuchen oder Teigtaschen.
Las siete entro. Pues es variado, pero mi sueldo ahí es semanal de 68, 70 dólares.
Um 7 Uhr fange sie an, erzählt eine andere Arbeiterin. Sie verdiene 78 Dollar in 2 Wochen. Aber reicht das denn?
No, pues ahí solamente esperar lo que el compañero de vida le da uno cuando está trabajando.
Aber ihr Freund verdiene mit. Zumindest einige schlimme Arbeitsrechtsverletzungen gäbe es heute nicht mehr, sagt Sergio Chavez.
Lo que te dije de cero pruebas de embarazo.
Es gibt keine Schwangerschaftstests, keine Kinderarbeit, weniger gesundheitsgefährdende Arbeiten. Also gibt es Verbesserungen. Aber in 2 Punkten hat sich nichts getan. Die Gehälter sind weiter sehr niedrig und es gibt eine anhaltend gewerkschaftsfeindliche Politik der Unternehmen.
Als Chavez nach dem Ende des Bürgerkriegs 1991 zurück in seine Heimat kam, strömten mehr als eine 500 Millionen Arbeitskräfte weltweit auf den globalisierten Arbeitsmarkt. Die Gewerkschaften gerieten überall mehr und mehr in die Defensive. Während die Unternehmen global agierten, wirkten die Gewerkschaften meist nur national beschränkt. Unternehmen konnten Belegschaften oft gegeneinander ausspielen oder durch Abwanderungsdrohungen ihren Willen durchsetzen. Im Laufe der Jahre gingen Millionen Jobs von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in Europa und den USA verloren. Neue Jobs bekamen Menschen in Zentralamerika, China, Indien, Bangladesch, Pakistan und vielen anderen Ländern, eben dort, wo die Gewerkschaften viel schwächer waren. Das Büro von FEASIS, einem Dachverband für Gewerkschaften in El Salvador. 4 Gewerkschafter aus der Textilfabrik Young One sind gekommen. Ihr Arbeitgeber liefert Kleidung an die US-Firma The North Face, ein auch in Deutschland bekannter Hersteller von sogenannter Outdoor-Kleidung. Bei dem Zulieferer Young One habe sich die Lage der Arbeiter drastisch verschlechtert, erzählt mir der Arbeiter Gilberto Garcia. Früher hätten 45 Arbeiter, überwiegend Frauen, jede Stunde 23 Teile fertigen müssen, um den Mindestlohn zu erreichen. Heute müssten 20 Personen 33 Teile nähen, um das gleiche Geld zu bekommen. Der Akkord wurde auf einen Schlag fast verdreifacht. Offiziell gibt es sogar eine Gewerkschaft, eine sogenannte gelbe Gewerkschaft, die nach der Pfeife des jeweiligen Unternehmers tanzt. Garcia beschloss, eine freie Gewerkschaft zu gründen. Um eine Gewerkschaft zu gründen, brauche man 35 Personen, sagt Garcia.
Bei Young One arbeiten in 2 Werken rund 1450 Menschen.
Trotzdem ist es ziemlich schwierig, 35 Arbeiter für eine Gründung zu gewinnen. Die Arbeit in den Maquilas mag schlecht bezahlt sein, aber es ist eine Arbeit. Jeder weiß hier, dass eine Beteiligung an einer Gewerkschaftsgründung den Rausschmiss bedeutet, wenn dem Chef das bekannt wird. Gewerkschaftsveranstaltungen finden deshalb clandestin statt. Man muss auch immer mit Spitzeln unter den Kollegen rechnen, erzählt Marta Saldana. Sie leitet den Gewerkschaftsdachverband FEASIS. Man spreche verschiedene Arbeiter unabhängig voneinander an. Die Arbeiter selbst erführen zunächst nicht, wer sonst noch in der Fabrik mitmacht. Das geschehe erst, wenn genügend Mitstreiter beisammen seien. Sie seien froh gewesen, als bei Young One 7 Leute zusammenkamen. Nun konnten sie immerhin als Mitarbeitervertretung auftreten, was ihnen einige wenige Rechte gibt. Trotzdem droht der Gruppe der Rausschmiss. Sonja Lara, die heute mit Chavez zusammenarbeitet, flog raus, weil sie sich weigerte, einer gelben Gewerkschaft beizutreten.
Entonces él sabía, se dio cuenta que yo andaba también siempre activa.
Dann merkte der Chef, dass ich weiterhin aktiv war und meine Kolleginnen getroffen habe. Ich habe ihnen geraten, sich frei gewerkschaftlich zu organisieren, weil nur so Verbesserungen in der Fabrik zu erreichen wären. Eines Tages bekam ich zu Hause einen Anruf von dem Geschäftsführer, Damals arbeitete ich schon für das Komitee. Er sagte, er wolle mich treffen, alleine. Er wollte mich nicht in seinem Büro oder einem öffentlichen Ort treffen. Es gab einen einsamen Ort in der Nähe der Freihandelszone. Er wollte mich dort treffen, spät. Ich sagte, mir ginge es gut, ich würde kommen, erzählte davon aber Sergio. Er riet mir, mit einem Kollegen gemeinsam dorthin zu fahren. Dann fuhren ich und ein Kollege in die Nähe des Treffpunktes, um zu beobachten, wer kommen würde, da das Ganze mir verdächtig vorkam. Zur vereinbarten Stunde näherte sich ein Wagen. Vorne saßen zwei Männer, hinten zwei Sicherheitsleute aus der Freihandelszone. Ich glaube, sie waren bewaffnet. Der Chef, der Besitzer, war auch dabei. Weil ich nicht da war, fuhr er weg, aber kam noch zweimal wieder.
Entonces, como no me vio que yo estaba ahí, pues se fue.
Auch die Zusammenarbeit von Fabrikbesitzern mit der Mafia ist nicht selten. Da fordern bewaffnete Bandenmitglieder vor der Fabrik organisierte Arbeiter auf, sofort ihre Gewerkschaftsarbeit zu beenden. Andere erhielten Anrufe, in denen gedroht wurde, ihnen oder ihren Kindern etwas anzutun.
Con la plena convicción en la victoria popular, Radio Venceremos inicia sus emisiones de esta hora.
2009 gewann die FMLN die Parlamentswahlen und Mitte 2014 wurde Sánchez Serén, ein ehemaliger Guerillakämpfer, zum Präsidenten gewählt. Die Arbeitsministerin ist eine Frauenrechtlerin.
Der Chefinspektor für die Fabrikkontrollen ist jetzt Jorge Bolaños. Wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten war Bolaños von seinem früheren Arbeitgeber selbst vor Gericht gezerrt worden.
Sí, lo que yo quiero decir es que este gobierno ha comenzado a hacer las cosas como deben de ser.
Früher hätten die Arbeitgeber nach Gutdünken Leute bezahlt oder entlassen und Gesetze regelmäßig ignoriert, erzählt Bolaños. Die jetzige Regierung sei die erste in der Geschichte El Salvadors, die sich um die Arbeiter kümmere. Heute trauten sich Arbeiter zumindest Verletzungen ihrer Rechte anzuzeigen. 19.000 Meldungen habe es in den vergangenen 7 Monaten gegeben. Das Ministerium habe dafür ein Callcenter eingerichtet. Doch Verbesserungen seien zäh, denn im Parlament verfügt die rechte Arena-Partei immer noch über eine knappe Mehrheit.
Bueno, hay presiones de todas partes, ¿verdad? De manera directa o indirecta.
Es gebe eine Menge Drohungen, direkt und indirekt, erzählt Bolaños. Die Inspektoren in den Fabriken bekämen ständig zu hören, dass sie niemals mehr eine Stelle in der Privatwirtschaft bekommen würden, wenn sie nach einem Regierungswechsel die Behörde verlassen müssten. Oft würden sie von Mitgliedern der gelben Gewerkschaften beschimpft. Gegenwind spüren Gewerkschafter seit der Reagan-Thatcher-Ära auch in den Industrieländern immer heftiger. Wilma Liebmann hat die Behörde geleitet, die über die Einhaltung von Arbeitsstandards in den USA wacht. Heute lehrt sie an verschiedenen US-Universitäten. Im Oktober 2015 hielt sie einen Vortrag bei der IG Metall in Frankfurt. Sie führte ein Video vor. Nikki Haley, die republikanische Gouverneurin des US-Bundesstaates South Carolina, wettert gegen Gewerkschaften. Man bekämpfe die Gewerkschaften jeden Tag. Mit Erfolg.
In South Carolina sind nur 2 von 100 Beschäftigten organisiert.
Some people talk about unions as being basically un-American and contrary to a competitive capitalist society.
Manche Leute halten Gewerkschaften für grundsätzlich unamerikanisch, für einen Widerspruch zu einer wettbewerbsorientierten kapitalistischen Gesellschaft. Wir haben eine lange Geschichte der Gewerkschaftsfeindlichkeit als Ideologie, aber sie entspringt auch einer ökonomischen Rationalität. Firmen wollen keine Gewerkschaften zulassen, wenn die Konkurrenz auch keine hat. Es ist eine komplizierte Dynamik von einer sich verändernden Wirtschaft, Deregulierung, Globalisierung der Industrie und Unternehmen, die flexibler sein wollen, weswegen sich eine größere Distanz zwischen den Kapitaleigentümern und Arbeitern entwickelt.
Bad Hersfeld in Hessen. In der Schilderhalle haben sich im Advent 2014 mehr als 500 Arbeiter von Amazon versammelt. Es wird gestreikt. Die Stimmung ist gut. Was für ein Kontrast zu den Tagen im Februar 2011, als der Gewerkschaftssekretär Heiner Reimann hier mit Beschäftigten ins Gespräch kommen wollte. Amazon hatte ihm und einem Kollegen den Zutritt zu den Kantinen erlaubt.
Wenn man freudestrahlend auf Menschen zugelaufen ist und war erkennbar als Gewerkschafter, dass die Menschen ganz schnell aus dem Fenster geguckt haben, an die Decke oder irgendwo anders hin, auf jeden Fall uns nicht angeguckt haben und eine Riesenangst hatten, mit uns überhaupt gesehen zu werden in diesem übersichtlichen Raum. Und haben uns die ersten 3 Monate selbst als Gewerkschaftsgeister bezeichnet, weil wir uns so gefühlt haben.
Aber Reimann ist ein sogenannter Organizer. So heißen Spezialisten, die Verdi Zugang zu neuen Betrieben verschaffen sollen.
Die Dienstleistungsgewerkschaft hat seit 2001 ein Viertel ihrer Mitglieder verloren. Jetzt gehören ihr noch gut 2 Millionen Menschen an. Auch die anderen Gewerkschaften haben Mitglieder verloren.
Gründe gibt es einige. Strukturwandel und Abwanderung von Betrieben kann man den Gewerkschaften nicht ankreiden. Aber die Gewerkschaften kümmerten sich fast ausschließlich um ihr Kernklientel, also festangestellte Arbeiter in Traditionsbranchen. Sie vernachlässigten Arbeitslose, Zeitarbeiter, Geringverdiener und andere Menschen mit sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Davon gab es immer mehr in Deutschland. Wenn sich neue Wirtschaftszweige etablieren, dann blieben die klassischen Gewerkschaften zumeist draußen, ob bei Internetfirmen oder den Betreibern von Windkraftanlagen. Heiner Reimann war 12 Jahre Betriebsrat bei IKEA und studierte nebenbei Jura. Den Einsatz in Bad Hersfeld hatte er genau geplant. 9 Monate wohnte er mit einem Kollegen in derselben WG vor Ort. Oft hätten sie bis spät in die Nacht die Arbeit vom Tag durchgesprochen und Ideen entwickelt. Ohne den Einsatz der beiden Spezialisten wären die 79 Amazon-Beschäftigten, die Anfang 2011 bei Verdi in Bad Hersfeld Mitglied waren, nicht in der Lage gewesen, einen Streik zu organisieren. Heute sind mehr als 1000 der 3000 Beschäftigten organisiert. Christian Krähling war einer der Ersten.
Was mich eben daran stört, ist, dass es nicht mitbestimmt ist. Also wir würden gern darüber mitbestimmen. Wir erbringen die Leistung und dementsprechend würden wir gerne mitbestimmen, auch über Lohnhöhe, über sonstige Leistungen.
Es wird natürlich in unserem Beisein immer wieder betont, dass es ein Grundrecht ist zu streiken, dass es ein Grundrecht ist, einer Vereinigung wie einer Gewerkschaft anzugehören. Das wird natürlich alles erwähnt in unserem Beisein. Aber wir kriegen natürlich auch sehr viele Berichte von unseren Mitgliedern, wenn wir nicht dabei sind, wie dann damit umgegangen wird, beziehungsweise wie dann argumentiert wird. Und da sieht das Bild ganz anders aus.
Andere Mitarbeiter bei Amazon werfen Verdi dagegen vor, aus Eigennutz zu handeln, weil man zahlende Mitglieder werben wolle.
Dass ein Amazon-Mitarbeiter auf die Nachricht in den Medien, dass Amazon in Polen 3 Werke aufmachen wird, damit gedroht hat, beim nächsten Streik den Streikenden die Beine zu brechen, hat es eine Beschwerde von Verdi-Mitgliedern beim Management gegeben, dass das Management doch bitte seine eigenen Worte, nämlich Respekt und Fairness und Toleranz auszuüben, auch in der Firma Amazon umsetzen sollte. Daraufhin haben sie die lapidare Antwort bekommen, so wurde mir berichtet, man soll das sportlich nehmen.
Also die Geschichte habe ich selbst nicht erlebt, kann auch dazu nichts sagen, nicht kommentieren.
Armin Kossmann ist Geschäftsführer an den Amazon-Standorten in Leipzig und Bad Hersfeld.
Dass der eine oder andere Kollege bei so einer großen Anzahl im vielstelligen Bereich vielleicht das andere Mal, sagen wir mal, über die Stränge schlägt, mag ich nicht ausschließen, aber es ist jetzt kein großes Thema.
Die Angst vor Entlassung ist aber in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und prekärer Arbeitsverhältnisse sehr wohl ein großes Thema für die Beschäftigten.
Diese Ängste kann ich den Leuten nicht wirklich nehmen. Ich kann zwar juristisch argumentieren, dass das keine Auswirkungen haben darf, aber diese unbestimmte Angst, dass das ohne irgendwo Erwähnung zu finden, dann doch der ausschlaggebende Moment ist, die ist aus meiner Sicht berechtigt.
Oder bei dir ist soweit alles in Ordnung? Ja.
Die Angst ist bei den Streikenden in der Schilderhalle spürbar. Nach den kämpferischen Reden und viel Beifall wird gefragt, wer als Streikposten mitmacht.
Gib mal Handzeichen, wer fährt jetzt im Anschluss nach Vereins und macht dort Streikposten? Bitte Handzeichen.
Keine Hand geht hoch.
Also 1, 2, 3, 4, 5, höre ich ein weiteres Angebot. 6, wir brauchen 8. 2 Leute noch. Das kann schon mal sein. Leute, wir helfen alle zusammen, wir müssen einfach mal ziehen.
Rund 200.000 Menschen demonstrieren an einem Samstag im Oktober 2015 in Berlin gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Aufgerufen haben 35 Organisationen, darunter die Gewerkschaften. DGB-Chef Rainer Hoffmann war einer der Hauptredner bei der Abschlusskundgebung im Schatten der Siegessäule.
Fordern wir zusammen mit den amerikanischen Gewerkschaften kein Freihandelsabkommen ohne Anerkennung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Jeder Mensch muss das Recht haben, einer Gewerkschaft beizutreten. Liebe Kollegen,
America will export its low-wage strategy to Europe. And I think that's the legitimate fear of European trade unions, that our lower labor standards will be exported.
Amerika könnte die Niedriglohnstrategie nach Europa exportieren. Und meiner Meinung nach ist das eine berechtigte Furcht der europäischen Gewerkschaften.
An einem Sonntagabend bin ich mit Nasir Mansour am Strand von Karachi, so wie tausende andere Menschen. Manche reiten auf Kamelen, andere flitzen mit motorisierten Fahrzeugen über den Sand. Mittendrin stapft Mansour durch das flache Wasser und erzählt, wie für ihn persönlich als junger Mann eine Welt zusammengebrochen sei, als die Sowjetunion kollabierte. Wie ihm sei es vielen Gewerkschaftern in Pakistan gegangen, die damals eigentlich auf eine Revolution im eigenen Land warteten. Viele seiner Weggefährten hätten sich damals ins Private zurückgezogen. Manche hätten NGOs gegründet, einige hätten sich der Religion zugewandt. Mansour blieb auf seinem Weg. Wir fahren in die Stadt zurück.
Whenever I go to my comrades in a village side, when I come back, I don't sleep 2 or 3 days. Just imagine for their life and whatever our life.
Jedes Mal, wenn er von einem Treffen mit seinen Kameraden auf dem Land zurückkomme, erzählt er mir, habe er schlaflose Nächte. Ihm gehe dann die unglaubliche Armut der Landarbeiter durch den Kopf. Er selbst lebe in einer Wohnung mit Strom und Wasser. Solche Dinge könnten sich die Landarbeiter nicht einmal im Traum vorstellen. Erst seit kurzem dürfen sich Landarbeiter in einer Provinz des Landes gewerkschaftlich organisieren. Mansour hat ihnen bei der Gründung geholfen.
Im Gegenwind. Der weltweite Kampf um Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Ein Feature von Kaspar Domen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Es sprachen Michael Witte, Edda Fischer, Matthias Hase, Wolfgang Rüther, Matthias Ponier, Susanne Petzold und Katharina Schmalenberg. Ton und Technik Ernst Hartmann und Roman Weingart. Regie Susanne Krings. Redaktion Karin Beindorf.